Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Strukturen, Ordnung hilft einem, den Alltag besser zu bewältigen und hilft einem auch in der Liturgie, den roten Faden zu haben und die Feier genießen zu können. Es geht ja darum, dass man gemeinsam feiert und jede Feier hat auch ein Protokoll, einen Ablauf. Und wenn das gut vorbereitet ist, dann kann man sich in die Feier hineinfallen lassen und wirklich feiern.
Unsere Sonntagsjause ist heute, so wie man es sich in einem guten Team vorstellt, in einem Büro. Es gibt einen Kaffee, es gibt einen Schokokuchen und es ist Zeit für eine Pause. Das ist in Teams wertvoll für einen Austausch. Mein heutiger Gast tauscht sich in diesen Tagen besonders oft aus, denn er hat wohl eine einzigartige Mitverantwortung. Er begleitet den neuen Erzbischof bei seiner Bischofsweihe am 24. Jänner im Stephansdom. Er ist nicht alleine, es ist ein großes Team um ihn herum.
Großes Team, ja.
Aber er ist der, der sich bereit erklärt hat, mit mir heute darüber zu plaudern. Grüß Gott, Wolfgang Moser.
Freue mich und danke für diese Anfrage, die ich nicht ganz gerne, weil zeremoniäre lieber im Hintergrund sind, aber der Sache wegen dann doch gerne mache.
Herr Moser, erzählen wir jetzt einmal doch unseren Hörerinnen und Hörern, wie Sie zu Ihrer Arbeit im erzbischöflichen Sekretariat gekommen sind. Übrigens intern abgekürzt EBSEC.
Ja.
Da weiß man, falls uns das rausrutscht, wissen alle, EBSEC ist das Sekretariat des Erzbischofs. Ja, wie kommt man daher?
Ich sage immer, das ist ein gefügter Zufall gewesen. Ich bin schon sehr lange Zeremoniär. Ich war schon bei Kardinal König in seinen letzten Lebensjahren. Sein Zeremoniär. Das hat sich so ergeben, dass er in Gumpendorf gewohnt hat bei den Barmherzigen Schwestern und immer wieder in meiner Heimatpfarre, wo ich Ministrant, die typische Pfarrlaufbahn vom Ministranten zum Pfarrgemeinderat über Firmenvorbereitung, Kommunionhelfer, also wo ich gewirkt habe und er bei uns sehr oft Gottesdienst gefeiert hat und ich das im Liturgieausschuss tätig immer vorbereitet habe für ihn und er nach einem Gottesdienst spontan zu mir gesagt hat, wollen Sie das nicht immer für mich machen? Und da habe ich gesagt, Herr Kardinal, ich weiß nicht, was Sie meinen. Und sagte, ich suche einen Zeremoniär. Und da habe ich gesagt, Herr Kardinal, weiß nicht, ob ich das kann. Und er sagt, das, was damals Paul VI. Zum Kardinal König zu ihm gesagt hat, wie er das Sekretariat für die Nichtglaubenden übernommen hat, das damals ja nach dem Konzil neu ins Leben gerufen hat, usus docebit, also quasi learning by doing. Und dann durfte ich den Kardinal König seine letzten 6 Lebensjahre sowohl als Zeremoniär als auch persönlich privat begleiten. Und er hat mein Leben unheimlich geprägt. Und nach seinem Tod hat mich dann Martin Sindeler, der Zeremoniär von Kardinal Schönborn, gefragt, ob ich ihn gelegentlich vertreten möchte. Das hat sich dann entwickelt, dass wir uns die Aufgaben ein bisschen aufgeteilt haben. Der Martin macht die Großveranstaltungen und ich mache die Pfarrgottesdienste. Und eigentlich habe ich gedacht, nach so einer so langen Zeremoniärszeit, dass ich dann auch ein bisschen was anderes wieder machen darf. Ich hatte ja, oder es fehlt mir sehr die Pfarrarbeit, die Seelsorge von der Wiege bis zur Bahre. Und der Kardinal Schönborn hat, wie ich Diakon geworden bin, 2016 zu mir gesagt, ja, du kannst zum Diakon machen, aber erst, wenn ich in Pension bin. Und jetzt in der Pension hat er mich gefragt, ob ich ihn noch begleiten würde, was mich natürlich auch freut und ehrt und ich ihn auch nicht im Stich lassen möchte. Und ich ihn gedacht habe, dass ich den Kardinal halt auch noch im Ruhestand begleiten werde oder Unruhestand. Und jetzt haben wir Josef Grünwiedl als neuen Erzbischof, der mich auch gefragt hat, ob ich ihn begleiten würde. Und ja, ich freue mich darüber, fühle mich geehrt und wenn ich meinen Dienst gut machen kann, freue ich mich darüber.
Ich habe in der Vorbereitung so überlegt, was dieses Wort zeremoniär bedeutet. Das klingt so formell. Man stellt sich da immer bei den alten Filmen am Hof die Menschen vor, die so einen Stab haben und aufschlagen und wichtige Personen vorstellen mit Namen ihrer jeweiligen Herrschaft. Es ist sehr formal, klingt es, aber wie lernt man denn das, zeremoniär zu sein? Und was machen Sie wirklich alles in dieser Aufgabe?
Ja, also Lernen ist gut. Ich habe Theologie studiert, war immer schon interessiert an Glauben und Liturgie vor allem. Habe dann Theologie studiert, nicht fertig gemacht, weil es die Zeit nicht erlaubt hat. Aber habe Theologie studiert und haben mir dann, wie der Kanal König mich gefragt hat, ob ich das für ihn machen möchte, mir einfach das Buch gekauft, was die Anweisungen dazu gibt. Es gibt ein eigenes Buch, das heißt Zeremoniale für die Bischöfe. Und da steht alles drinnen, was für die Bischofsgottesdienste notwendig ist. Es ist, was macht der Zeremonier? Also es gibt Zeremonienmeister ja in verschiedenen Sachen. Auf der weltlichen Ebene würde man Protokollchef sagen. Ja, bei der Universität sind das die, wie Sie gesagt haben, mit dem Stecken da die Leute ankündigen oder halt begleiten die Professoren und Honorigen. Meine Aufgabe als Zeremonier ist eigentlich ganz einfach. Ich bin für die Gottesdienste des Erzbischofs vor allem zuständig. Das heißt, wenn der Herr Kardinal, jetzt der Erzbischof, dann wo eine Messe feiert, einen ökumenischen Gottesdienst, ein Stundengebet, also alles, was mit Liturgie und Gottesdienst zu tun hat, bereite ich das gemeinsam mit der jeweiligen Pfarre, Ordensgemeinschaft, Institution vor und führe dann den Erzbischof durch die Feier, dass er sich auf das Wesentliche konzentrieren kann und nicht schauen muss, ist der Weihrauch rechtzeitig da und haben die Lektoren das Mikrofon eingeschalten. Also man könnte sagen, ein Zeremonier ist wie ein Regisseur, der im Hintergrund schaut, dass alles gut läuft, aber nach Möglichkeit so wenig wie möglich in Erscheinung tritt.
Aber Sie sind viel unterwegs, das haben Sie jetzt schon angekündigt, ja, in Vorbereitungen, aber ja. Sie fahren auch, Sie chauffieren auch, wie ich mitbekommen habe.
Gelegentlich chauffiere ich sowohl unseren Altchef, den Herrn Kardinal, als auch unseren neuen Erzbischof. Beide haben einen Chauffeur an und für sich, aber ja, auch die haben Familie und da kann ich sie manchmal auch entlasten. Von Anlass zu verschieben.
Ja, aktuell ist es ja sehr intensiv. Ja. In den Tagen, im Endspurt, in der Vorbereitung auf die Bischofsweihe. Es ist wohl so die erste Bischofsweihe eines Erzbischofs, die Sie aktiv erleben werden, oder? Weil wir haben so eine Durchschnittszeit von 30 Jahren.
Ja,
also, in 30 Jahren wären Sie vielleicht schon in Pension.
Ja, es ist überhaupt eher ungewöhnlich, dass jemand so lange Zeremoniär ist. Ich mache das jetzt seit 1998, also 27 Jahre. Früher waren die Zeremoniäre meistens Priester, die das 4-5 Jahre gemacht haben, so wie auch Erzbischof Sekretär. In Zeiten, wo die Priester weniger werden und wir sie wirklich in den Pfarren brauchen, haben Sekretärsposten und auch Zeremoniärsposten auch Laien oder halt Diakone übernommen. Kardinal Schönborn wurde 1991 geweiht zum Weihbischof und dann 1995 in sein Amt eingeführt als Erzbischof. Das habe ich mitbekommen, aber war natürlich nicht dabei und schon gar nicht in der Vorbereitung. Habe natürlich schon ein paar Bischofsweihen miterlebt, also die Weihbischöfe von Wien oder Diözesanbischöfe von anderen Diözesen, aber dieses hautnah dabei sein ist das erste Mal für mich und hat einen gewissen Reiz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Liturgie wie jede andere, ja, mit ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich es ist Gottesdienst und der ist mir vertraut. Und
jetzt darf ich den Hörerinnen und Hörern verraten, dass wir ja an einem eigenen Heft arbeiten, das bei der Weihe dann erscheinen wird. Das kann ich vorab nicht nirgendwo noch zeigen, aber wir haben da einen sehr großen Beitrag über die Weihe, über diese Liturgie, die ja doch sehr singulär ist. Ja, das muss man jetzt schon sagen, für die einzelne Person, für Josef Grünwieder sowieso.
Ja.
Aber jetzt auch für viele, die so intensiv wie Sie daran mitarbeiten. Wie geht es Ihnen denn so in der Vorbereitung?
Es ist sehr stressig, aber das hängt nicht nur mit der Weihe zusammen. Da sind wir ein großes Team. Die Sekretärin des Erzbischofs, Nina Sewelder-Platzl, hat ja ein Co-O-Team, Koordinations- und Organisationsteam, ins Leben gerufen. Da geht es ja nicht nur um die Liturgie allein, die Bischofsweihe, die Martin Sindeler hauptverantwortlich vorbereitet, sondern da geht es ja auch um die Agape, es geht um die das Einladungsmanagement. Also da hängt ja nicht viel mehr als nur die Liturgie dran. Und wir sind ein großes Team und machen das fast gemeinschaftlich und in Vorfreude, aber natürlich auch unter einem gewissen Druck, weil es einfach eine große Feier ist, die zügig vorbereitet werden muss.
Was werden Sie selbst am 24. Jänner alles zu tun haben?
Ich werde gemeinsam mit Erwin Boff, dem Domzeremonier, und Martin Sindeler, der eben für die Großveranstaltungen, Großgottesdienste in der Diözese zuständig ist, Zeremonier machen. Da braucht es nicht nur einen, sondern da braucht es dann ein Team, weil man nicht an allen Orten gleichzeitig sein kann. Und ich werde einer der drei Zeremoniere sein.
Aber Sie wissen noch nicht, ob Sie jetzt das Evangelium tragen dürfen.
Ach so, nein, das schon. Ich werde, man unterscheidet ein bisschen zwischen dem Zeremoniär, der beim Bischof ist, ihn durch die Feier führt, Mütze auf, Mütze ab und sagt, was ist. Und den zweiten Zeremoniär, der auch meistens Libriffe macht und immer in der Nähe des Bischofs ist, um zu zeigen, wo es zu lesen, wo es zu gehen. Und diesen Job, diesen zweiten Zeremoniär werde ich übernehmen.
Gut.
Ja. Und werde damit beide Chefs von mir sehr nahe bei mir haben oder ich nahe bei ihnen sein, weil ja der Kanal Schönborn der Konsekrator, also der Weihespender ist. Ihn darf ich noch in der Pension begleiten und der neue Erzbischof, der geweiht wird, auch mein Chef ist. Also Diener zweier Herren im positiven Sinne.
Kann es auch Pannen geben?
Ja, es soll keine Pannen geben, aber es ist menschlich, dass nicht alles hundertprozentig perfekt läuft. Ich sage immer, wenn eine Liturgie gut vorbereitet ist, dann darf es auch kleine Fehler geben, weil es einfach zum Menschsein dazugehört, ja, dass es nicht perfekt ist. Aber wogegen ich bin, ist, dass man etwas nur oberflächlich vorbereitet und dann automatisch improvisieren möchte. Das mag ich nicht so gerne als Zeremoniär, aber ich denke mir, wenn eine Feier gut vorbereitet ist und dann ein kleines Hoppala passiert, fällt es wahrscheinlich auch den wenigsten auf.
Ich kenne ja auch den Martin Sindeler ein bisschen. Ja. Sie beide kommen mir als sehr geordnete Menschen vor. Sie mögen das gerne.
Ja, glaube ich auch, ja. Also wir sind beide sehr strukturiert. Ich bin manchmal ein bisschen Monk-mäßig, weiß nicht, ob Sie die Fernsehserie
ja, Monk kennen. Ja, das ist so ein besonders akribisch genauer Perfektionist.
Genau. Ja.
Ein bisschen manisch.
Ja, ich muss mich immer zusammenreißen, nicht so sehr manisch und akribisch zu sein. Strukturen, Ordnung hilft einem, den Alltag besser zu bewältigen und hilft einem auch in der Liturgie, den roten Faden zu haben und die Feier genießen zu können. Es geht ja darum, dass man gemeinsam feiert und jede Feier hat auch ein Protokoll, einen Ablauf. Und wenn das gut vorbereitet ist, dann kann man sich in die Feier hineinfallen lassen und wirklich feiern.
Da können wir auch sagen, wer jetzt nicht das Glück hat, einen Sitzplatz im Stephansdom über die Anmeldung zu erhalten, und das wird einige von den Hörerinnen und Hörern auch treffen, die haben die Möglichkeit, über Radio Klassik Stephansdom oder über den ORF im Fernsehen mitzufeiern. Also das ist sehr wohl möglich.
Ja.
Und man kann also auch erleben, was sie sich da vorbereitet und überlegt haben bei diesem Gottesdienst.
Also da gibt es ein sehr genaues Konzept. Martin Sindeler ist auch sehr einfühlsam, schaut, was für die heutige Zeit passt, weil die Weiheliturgie hat natürlich eine lange Geschichte. Es gibt Elemente, die klarerweise vorhanden sind, wie dass dem Bischof der Stab übergeben wird, der Ring angesteckt, das Weihegebet, die Handauflegung. Aber wie es geschieht, ja, da hat man einen gewissen Spielraum, dass es nicht zu steif und unpersönlich wirkt, sondern der Person des Bischofs auch entspricht.
Was ist denn für Sie unverzichtbar, damit diese Liturgie gut abläuft?
Ich sage, es muss stimmig sein. Es muss gut vorbereitet und stimmig sein. Ja, also es muss natürlich die Liturgie der Kirche sein, das ist klar. Es muss aber so gefeiert werden, dass es für den Erzbischof, der geweiht wird, passt und für die Feiergemeinde, die ja die Gebetsgemeinschaft ist und ihren neuen Bischof damit auch begrüßt und, ich sage mal, ins Amt begleitet, dass es für die passt. Und wenn das ist, dann ist es eine gute Feier.
Jetzt kommen wir zurück ins EBSEC, in den Dom gehen wir nachher noch, zumindest akustisch, wir zwei. Mhm. Und zwar, was macht denn dieses erzbischöfliche Sekretariat hier? Welche Aufgaben haben Sie denn hier? Sie sind ja ein Team aus mehreren Leuten, die um den jeweiligen Erzbischof dem zuarbeiten.
Also es gibt unterschiedliche Bereiche und Anforderungen. Ja. Das kann sich vom Erzbischof zu Erzbischof auch ein bisschen verlagern. Also es braucht natürlich einmal eine Sekretärin oder einen Sekretär, der den Überblick hat, den Erzbischof auch in einer gewissen Weise berät oder den Kalender überblickt, also ganz praktische Fragen. Es braucht ein Büroteam, das die unzähligen Anfragen, Briefe, Korrespondenz, E-Mail sichtet, dem Erzbischof vorbereitet, vorlegt und dann die Antworten schreibt, die er diktiert oder wünscht. Es braucht theologische Mitarbeiter, die in Einzelfragen den Erzbischof auch beraten können oder die er um Rat fragen kann. Ich weiß beim Herrn Kardinal, dass er die Krone am Sonntag immer persönlich geschrieben hat. und auch das Heute. Aber es gibt natürlich Leute, die mir ein bisschen zuarbeiten, Gedanken geben, vor allem beim Heute. Was sind die Themen, die gerade aktuell sind, wozu es gut wäre, wenn er sich äußert oder vielleicht auch manchmal nicht äußert. Ja, also wir haben Post und Organisation, wir haben theologische Zuarbeit, wir haben Organisation, der Kalender des Erzbischofs muss verwaltet sein und es gibt halt den Bereich Liturgie,
wo sie tätig sind.
Genau. Ein wichtiger Bereich ist auch noch der Bereich Visitationen. Der Bischof ist ja verpflichtet, seine Diözese regelmäßig zu besuchen, also geordnet, nicht einmal nur auf Einladung der Pfarre zur Firmung oder zum Pfarrjubiläum, sondern auch, dass er aktiv die Gemeinden besucht, schaut, wie es ihnen geht, was sie brauchen, Rückmeldung bekommt und auch ihnen Rückmeldung gibt, was man vielleicht noch verändern könnte. Auch das ist ein großer Posten beim Erzbischof, den meistens der Zeremonier innehat und organisiert.
Wir sind jetzt am schönsten Arbeitsplatz. Also ich sage immer, wir haben den schönsten Arbeitsplatz der Welt, weil wir sind auf der anderen Seite des Stephansdoms, ja, im sogenannten Deutschordenshaus und aus dem Dach und sehen auf den Steffel. Sie schauen von der anderen Seite rauf, aber der Arbeitsplatz ist schon sensationell.
Ja, den Blick auf den Dom weiß man manchmal gar nicht genug zu schätzen, was für einen schönen Arbeitsplatz man hat. Ich versuche mir das selber immer ins Bewusstsein zu führen. Nicht nur der Blick nach außen, sondern auch die altehrwürdigen Räume, die natürlich mit Leben füllen müssen. Für uns, die wir hier arbeiten, ist es halt schon der Arbeitsplatz des Alltags. Ja, wir wissen das vielleicht gar nicht so zu schätzen oder sehen es auch nicht mehr, weil die Arbeit das überdeckt. Aber immer wenn wir Besucher haben, sind sie ganz fasziniert von den schönen Räumen.
Ja, also sind im barocken Palais sind sie. Und es gibt auch ein großes Verwaltungsgebäude, das viel später dazu gebaut wurde.
Ja, aber das ersetzt wurde. Also das Palais Stephansplatz, Rotenturmstraße, Wolzeile, ist seit dem 18. Jahrhundert in dieser Größendimension. Aber im Zweiten Weltkrieg ist eben eine Bombe auf einen Teil des Gebäudes gefallen und da ist dann ein Neubau geworden.
Genau. Jetzt haben wir, Sie haben gesagt, das Stichwort Leben. Und da kommen wir jetzt zur Jause.
Ja.
Es leben hier ja mehrere Menschen. Sie sind ja hier, kann man wirklich sagen, kunterbuntes Team. Männer, Frauen, Ordensleute, Diakone, Priester etc. Und es sind im Haus Ordensschwestern,
ja,
die gut kochen.
Ja, der Herr Kardinal hatte und der neue Erzbischof wird, das muss man erst klären, wahrscheinlich auch haben, 3 bzw. 2 Ordensschwestern, die ihm den Haushalt führen. Es gibt noch 2 angestellte Damen, die für die Reinigung und die Wäsche zuständig sind, aber die Schwestern leben halt hier, bilden auch eine kleine Hausgemeinschaft, feiern mit dem Bischof Eucharistie in der Früh, wenn er nicht Auswärtsmesse hat, und bekochen ihn auch. Also der Kardinal früher und Erzbischof Josef jetzt bekommen das Essen grundsätzlich auch von der Mensa. Also die Schwestern bestellen auch für Gäste und so von unserer Küche, die auch für die Mitarbeiter des Hauses kocht, das Essen, schauen immer genau, was es gibt und ob man das dem Erzbischof zumuten kann, aus ihrer Sicht, also aus der Sicht der Schwestern, weil sowohl der Herr Kardinal als auch der Josef Grünwittel, ihr neuer Erzbischof, sind nicht sehr anspruchsvoll, aber die Schwestern wollen halt alles sehr, sehr schön haben, holen das Essen, bereiten es auf und servieren es. Wenn er Gäste hat im Refektorium, das Sie, liebe Hörer, nicht sehen, aber das auch ein sehr prunkvoller Raum ist, wenn er Gäste hat, wenn der Herr Kardinal oder der Erzbischof nur mit den Schwestern essen, gibt es ein kleines Kücheneck, wo sie sehr gemütlich sitzen können und nicht in einem großen Raum, der sehr repräsentativ ist. Und wenn die Küche oben geschlossen ist, kochen die Schwestern selber auch oft indische Gerichte, weil die Schwestern sind aus Indien, natürlich europäisch zubereitet, also nicht zu stark gewürzt. Hin und wieder kochen sie so, wie in Indien wirklich üblich ist und dann brauchen wir sehr viel zum Löschen.
Aber da gibt es echte Curries dann
da
und Dal und
ich weiß nicht, welche, ja, Gewürze da alle verwendet werden, aber das ist wirklich sehr, sehr scharf. Und was die Schwestern auch machen, und ich komme auf das zu sprechen, weil wir das vor uns stehen haben, die Schwestern backen sehr gut und fragen alle Mitarbeiter des Erzbischöflichen Sekretariates immer zu Geburtstag und Namenstag, welchen Kuchen oder welche Torte oder welche Süßigkeit sie sich wünschen. Und ich wünsche mir immer ihre berühmte Schokoladentorte. Es ist eine Art Sachertorte, aber etwas niedriger und dafür etwas saftiger als die echte Sachertorte.
Da sind wir uns einig, ja, so die sitzen gebliebenen Torten sind ja viel besser, die Sachertorten.
Nicht und ganz machen wenig. Auch, wir kosten sie jetzt, machen auch immer eine hervorragende Schokoglasur.
Mhm. Das ist aber ganz europäisch eigentlich.
Ganz europäisch. Wenn die Schwestern sonst ihre Süßigkeiten kochen, ist überall Kokos dabei.
Ja, klar.
Es gibt eine Kokostorte und selbst früher haben die Schwestern zu Ostern immer so ein Osterlamm gebacken und auch das haben sie mit Kokos überzogen. Also total nett. Aber mir, mein Lieblingsding ist diese Schokotorte, weil sie einfach saftig ist, gut ist, ich Schokolade sowieso liebe. Und die Glasur.
Knackig
und dick ist. Und ich liebe diese Schokotorte.
Na, sehr, sehr gut. Danke, dass Sie die teilen.
Ich habe
das ja vorher in der Redaktion gesagt, dass ich hierher komme und dann wurde gleich so gemeint, naja, ob ich eh was mitbringen kann.
Es ist noch ein Viertel da, das ich gerne mitgebe zum
Kosten. Wir können es aber auch hier lassen. Sie haben gesagt, heute ist der Kardinal da, vielleicht möchte der Kardinal ein Stückchen. Wir könnten ihn ja fragen.
Regelmäßig. Er kriegt eh regelmäßig Süßigkeiten und muss sich ein bisschen zurückhalten, sagt er selber.
Ach so.
Ja, weil die Talare sonst eingehen.
Ach, ja. Tragen Sie Talar eigentlich?
Trage auch in der Liturgie Talar. Ich bin ständiger Diakon und es ist die Amtskleidung des Zeremoniers, Talar und Chor auch zu tragen.
Da habe ich eine Frage, die ich dann vorziehen will.
Bitte.
Sie sind ja verheirateter Diakon. Ja. Ich erspare Ihnen jetzt die Frage, Sie zu fragen, warum Sie nicht Priester geworden sind. Das lassen wir aus, die Frage.
Gut.
Ich finde jetzt schon absolut Klischee, auf Diakone immer zu fragen, warum Sie nicht Priester sind. Wir hatten übrigens in der letzten Folge Diakon Pavel Domanek zu Gast, der auch von Kardinal Schönborn geweiht wurde zum Diakon. Mhm. Aber ihre Wege sind sehr unterschiedlich. Das finde ich ja das Spannende. Die Diakone haben ja unzählige Charismen, weil sie aus vielen Hintergründen kommen, ja. Die Verheirateten. Sie haben ihren jetzt schon erzählt, dass sie ein Theologiestudent waren und dann schnell reingewachsen sind in diese Zeremoniersaufgabe, die zu ihrem Beruf geworden ist. Aber was sagt denn eigentlich ihre Familie zu ihrer Arbeit?
Also ursprünglich wollte ich, um das zu beantworten, auch Priester werden.
Ich habe aber nicht gefragt.
Nein, Sie haben nicht gefragt. Wollte ich auch Priester werden, habe aber dann in einer Ordensgemeinschaft mitgelebt ein bisschen und habe gemerkt, also ich brauche eine Familie und diese Ordensfamilie hat nicht so ganz gepasst. Dann habe ich meine Frau lieben gelernt, weil kennengelernt habe ich sie schon sehr früh. Wir haben gemeinsam in unserer Pfarre ministriert und ich habe sie dann mit der Zeit nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt. Und jetzt sind wir glücklich verheiratet und haben zwei Kinder. Und ich glaube, dass es für mich eigentlich passt, Diakon zu sein. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich Priester sein möchte oder wäre gerne, weil ich für mich gefunden habe, dass das, wofür der Diakon steht, nämlich den Dienst zu repräsentieren, und zwar als Dienst. Natürlich auch der Bischof und der Priester haben einen Dienst, aber deren Dienst ist der Leitungsdienst. Und die Aufgabe des Diakons ist, die Leitung in ihrem Dienst zu unterstützen. Also praktisch, ja, zu helfen. Ja, und das passt für mich eigentlich sehr gut, nicht selber in erster Front zu stehen und Entscheidungen treffen zu müssen, sondern Leute, die diesen Dienst auf sich nehmen, dabei zu unterstützen. Und das ist ja die Aufgabe des Diakons, Unterstützer, Helfer, Diener zu sein. Weil Papst Franziskus hat mir gesagt, der Dienst des Diakons ist das Sakrament der Kirche, dass man sieht, die Kirche ist eine dienende Kirche. Also die Person des Diakons ist praktisch fleischgewordenes Sakrament, an denen man das ablesen kann. Und da gibt es ganz unterschiedliche Charismen und Berufungen. Also die ständigen Diakone sind ja die meisten ehrenamtlich. Ich bin hauptamtlich, weil ich das auch als Brotjob habe, aber die meisten sind ehrenamtlich, gehen einem Beruf nach und versuchen an je ihrem Platz diese Dienstfunktion zu leben. Das kann ganz unterschiedlich sein.
Sie hatten doch mal manchmal unkonventionelle Arbeitszeiten.
Ja, das gehört zum Dienst dazu. Und meine Familie, also meine Frau hat einen Zeremoniär geheiratet. Also ich war schon Zeremoniär bei Kardinal König, wie wir dann nachher geheiratet haben. Also sie wusste, dass meine Arbeitszeiten unregelmäßig sind. Aber ich sage immer, damit stehe ich ja nicht alleine. Ich bewundere Ärzte, Leute in der Pflege, Busfahrer, die haben alle, in der Gastronomie, die haben alle ungeregelte Arbeit, also natürlich geregelt, aber wechselnde Arbeitszeiten, da geht es mir halt nicht anders. Ja.
Mhm. Ja.
Und der Vorteil meines Jobs ist, ich bin natürlich an den Kalender des Erzbischofs gebunden und wenn er Gottesdienste hat, begleite ich ihn, aber sonst kann ich mir die Arbeitszeit recht frei einteilen. Das ist ja auch ein Benefit.
Sie haben eine Leidenschaft für den Stephansdom.
Ja.
Sie gelten als einer der profiliertesten Kenner.
Das weiß ich nicht, aber...
Nur so werden Sie schon betitelt, ja.
Das ehrt mich, aber weiß nicht, ob ich das gerecht wird.
Ja. Sie halten Führungen, Sie kommen nachher noch dazu, Sie machen sogar eigene Videos. Wissen Sie eigentlich, wie oft Sie schon Messe und Liturgie im Stephansdom mitgefeiert haben?
Nein, das weiß ich nicht. Das habe ich eigentlich nie begonnen zu zählen. Schon auch deswegen, weil ich ja schon, bevor ich Zeremoniär war, immer wieder in den Stephansdom zum Gottesdienst gegangen bin. Es ist ganz gut, wenn man in der Pfarre arbeitet, manchmal auch nicht nur organisatorisch wo mitzuarbeiten liturgisch, sondern auch einfach mal nur zu feiern. Da bin ich sehr oft früher schon in den Dom gegangen. Ja, dann, also ich habe es nie gezählt. Ja. Und ich führe auch nicht Buch darüber.
Aber interessant ist, wieso Sie so viel über den Dom wissen. Wo haben Sie denn dieses Wissen her?
Also meine Lehrmeisterin, sage ich immer, ist die Annemarie Fenzel, deren Anliegen es immer war, den Leuten zu vermitteln, warum der Dom so dasteht. Er ist ja nicht nur ein schönes Gebäude, ein kunstvolles Gebäude, sondern er ist Ausdruck des Glaubens. Und gerade am Stephansdom und seiner Geschichte kann man sehr, sehr gut ablesen, welches Kirchengottesbild die Leute in den unterschiedlichen Jahrhunderten hatten. Wir haben im Stephansdom die drei großen Stilrichtungen Romanik, Gotik und Barock vertreten. Und je nachdem, welchen Blickwinkel man den Dom anschaut, sieht man damit, welches Glaubens- und Kirchenbild dahinter gestanden ist. Und das hat mich immer fasziniert und dadurch habe ich bei der Annemarie viel gelernt, mir selber auch sehr viel angelesen. Und mein Ziel ist es eben, den Leuten nicht einen kunstgeschichtlichen Zugang zum Stephansdom zu ermöglichen, sondern einen Glaubenszugang. Ja, also bin kein großer Missionar, der sich an die Ecken stellt und vom Glauben erzählt, aber Leute, die über das Gebäude der Kirche mehr erfahren wollen, denen auch ein bisschen zu berichten, zu erzählen oder besser gesagt, die Steine selbst erzählen zu lassen, was für Glauben da drin steckt, das ist mein Anliegen.
Wir müssen vielleicht dazu erklären, wer Annemarie Fenzel ist. Sie ist in meinen Augen die fast legendäre Privatsekretärin von Kardinal König gewesen, war aber quasi im Brotberuf die Diözesanarchivarin. Sie ist promovierte Historikerin und weiß einfach alles über die Diözesangeschichte.
Und über den Dom. Ja.
Und über den Dom und erzählt unfassbar lebendig, weil es wirklich ein Herzblut immer mitschwingt. Und um noch einmal auf das Heft zu sprechen zu kommen, ja, es ist auch ein Beitrag mit Ihrer Hilfe entstanden über die früheren Erzbischöfe, das auch in diesem Heft erscheinen wird.
Das ist schön, weil die Annemarie wirklich eine profunde Kennerin sowohl der Diözesangeschichte als auch der Domgeschichte ist und sie das, wie Sie gesagt haben, total lebendig den Leuten vermitteln kann, weil Geschichte kann manchmal ja auch sehr trocken sein, wenn man es nur Fakten auflistet, aber sie hat dieses Gespür und diese Art, das wirklich vor den Augen lebendig sichtbar werden zu lassen.
Genau.
Durch die Jahrhunderte hindurch.
Ja, sie gibt selbst zu, dass es ihr nicht immer leicht fällt, aufzuhören zu sprechen.
Genau, richtig, ja. Aber wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund, also deswegen ist das genau richtig.
Und Sie, lieber Herr Diakon Moser, man kann Sie nicht nur jetzt im Podcast hören, sondern man kann Sie auch sehen. Sie nehmen nämlich Videos auf für die Erzdiözese und die werden dann in den sozialen Medien gezeigt und da haben Sie eine weitere Leidenschaft für Reliquien.
Ja, unter anderem, also das Amt für Öffentlichkeitsarbeit ist einmal an mich herangetreten, weil ich eben ein bisschen über die Diözesangeschichte und den Stephansdom mich kundig gemacht habe, dazu etwas, so kurze Clips mit ihnen zu drehen, die sie dann veröffentlichen, also auf die Social Media stellen. Und das letzte Video, was gedreht wurde, war rund um Allerheiligen zur Frage der Reliquien, weil ich neben anderen Aufgaben auch der sogenannte Reliquienbeauftragte der Erzdiözese Wien bin. Ja, wenn man sich selber sieht, wahrscheinlich geht das jedem so, aber mir ganz besonders findet man sich nicht rasend toll, aber wenn die Leute sagen, es vermittelt ihnen was, freue ich mich.
Ich möchte auf die Reliquien zu sprechen kommen. Das ist ja ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn man darüber spricht. Das ist sehr schwer vermittelbar, wieso in jedem Altar eine Reliquie eines Heiligen ist oder einer Heiligen. Dass es dann Berührungsreliquien gibt, das sind dann auf Gebetsbildchen oft so kleine Stofffetzchen, wenn die auf einem Knochen einer heilig gesprochenen Person aufgelegt wurden. Das ist scheinbar im Mainstream schwer vermittelbar. Wie erklären Sie denn Reliquien, warum wir die noch immer haben?
Also ich habe zwei Zugänge, die ich versuche, auch wenn ich Leute durch den Dom begleite und mit ihnen den Dom besuche, ihnen Reliquien verständlich zu machen. Der eine ist ein ganz, ganz menschlicher Zugang. Wir sind haptische Wesen, wir sind im Leib, leibhaftige Wesen und wir brauchen Dinge oder verwenden Dinge zur Erinnerung. Denken Sie mal, Sie fahren an den Strand nach Griechenland oder Italien, Sie nehmen sich ein paar Muscheln mit oder einen Sand oder etwas, einfach um ein Erinnerungsstück zu haben. Und Reliquien, das kommt aus dem Lateinischen, heißt Überbleibsel, sind praktisch Erinnerungsstücke. Natürlich könnte man auch andere Gegenstände nehmen, aber das beste Erinnerungsstück ist natürlich, wenn man von der Person selber etwas hat. Das sind dann meistens natürlich Knochen oder aber, wie Sie gesagt haben, Berührungsreliquien, also zum Beispiel ein Gewand, was derjenige hatte oder ein Kreuz, ein Gegenstand, der mit ihm wirklich in Berührung gekommen ist. Also zur Erinnerung an diese Person etwas Haptisches zu haben, das man bei sich haben kann. Das ist der eine Zugang. Der Reliquienkult ist im Mittelalter besonders populär gewesen und das versuche ich immer aus der Geschichte heraus zu erklären, denn stellen Sie sich vor, im Mittelalter, der normale, einfache Bürger, Bauer, wer auch immer, hat nie den Kaiser persönlich gesehen. Wenn er ein Anliegen hatte, das von höherer Stelle entschieden werden musste, ist er zum nächsthöheren gegangen, zum Vogt oder zum Herzog, und hat gesagt, bitte bring du mein Anliegen als Mittler vor den Kaiser. Und dieses Menschenbild hat sich auch auf das Gottesbild übertragen. Niemand hat sich im Mittelalter gewagt, den großen Gott persönlich anzusprechen, sondern man hat Mittler gesucht, so wie im weltlichen Leben auch. Und da waren natürlich in erster Linie die Mutter Gottes, aber dann alle Heiligen, gute Mittler, die man um Fürsprache am, unter Anführungszeichen, Throne Gottes gebeten hat. Und da ist eben der Heiligenkult und damit verbunden der Reliquienkult sehr populär gewesen. Mhm. Und für uns heute, ja, man muss das bodenständig betrachten, ja. Also, soll das fern von jedem Aberglauben oder so sehen. Ich mache dann meistens auch zur Auflockerung, wenn Leute etwas betroffen reinschauen, dass da so Knochen ausgestellt und in schönen Gefäßen sind, mache ich meistens einen Witz und sage, ja, wissen Sie, von der Teresa von Avila gibt's ja 9 Köpfe, aber nur 2 sind echt. Ja, weil einfach, man muss das ein bisschen auch ganz nüchtern sehen. Es geht nicht darum, ob das biologisch 100% einwandfrei dieser Knochenpartikel oder dieser Schädelpartikel von dem Heiligen ist, sondern dass dahinter eine Tradition der Verehrung steht und es ja nicht um den Knochen an sich geht, sondern um die dahinterstehende Verehrung.
Ich habe in einer anderen Folge mit dem Wilfried Seipel, dem früheren Direktor des Kunsthistorischen Museums, gesprochen, der nämlich ausgebildeter Ägyptologe ist. Mhm. Und da haben wir diese Frage der Mumien besprochen. Ich persönlich habe das als Kind schon pietätlos gefunden, dass diese Toten in Museen zu sehen sind. Mhm. Ich verstehe historisch, weil ich selber Historikerin bin, dass das sehr, sehr wertvoll ist als Quelle über unsere Identität. Mhm. Aber warum muss man denn die zeigen? Und das Gleiche frage ich mich halt bei den Reliquien. Ich weiß, dass sie eine hohe Bedeutung haben und dass sie vielen Menschen viel bedeuten. Aber warum muss man sie denn zeigen? Das ist, warum machen wir denn das? Haben Sie da eine Erklärung?
Ja, das wäre wieder mein erster Punkt, weil wir sinnenhafte und sinnliche Wesen sind und mit den Augen etwas sehen, das uns hilft, die Realität dahinter besser zu erkennen oder zu erspüren. Ja, also ich würde einfach diesen Ansatz wählen, dass wir das, was wir sehen, angreifen können, dass uns das hilft, in dem konkreten Fall in der Verehrung dieser Person oder als Vorbild dieser Person.
Damit ich das einordnen kann oder auch die Hörerinnen und Hörer, wie viele Reliquien gibt es denn so in der Erzdiözese, die Sie betreuen oder die aufgehoben werden oder die auch...
Also das kann man so nicht sagen, weil wir eigentlich nicht wissen, wie viele, also es gibt kein Verzeichnis, wie viele Reliquien in der Erzdiözese verwahrt sind. Ich kann sagen, als Reliquienbeauftragter des Reliquienschatzes der Erzdiözese Wien, dass so rund um 1.000, 1.500 Partikeln, man darf sich das ja nicht vorstellen, dass das alles Knochen sind oft ganz kleine Stücke von Heiligen, die im Reliquienschatz sind und die auch bei Bedarf zur Verehrung weitergegeben werden können.
Also wir diskutieren das jedes Jahr in der Redaktion rund um Leopoldi, wenn die Schädelreliquie wieder mal ausgestellt wird. Das wird einmal im Jahr in Klosterneuburg gemacht, im Stift. Die ist ja dort identitätsstiftend.
Ja, ja, genau. Das wäre wieder eine Antwort auf Ihre Frage. Es geht ja nicht um den Knochen, ja, von dem man ziemlich sicher annehmen kann, dass er vom Leopold ist, aber weiß nicht, ob man da schon eine
DNA genommen hat,
gemacht oder eine Carbon-Methode, ob das in die Zeit passt. Aber es geht um die Identität, die damit verbunden wird.
Ja. Haben Sie eine Lieblingsreliquie?
Nein, ich persönlich bin kein großer Verehrer von Reliquien. Ich habe andere Zugänge zum Glauben, verstehe aber sehr gut das Anliegen mancher Christen, Katholiken, sich über den Reliquienkult eine Verbindung zur Transzendenz, zu den Heiligen zu schaffen. Ich habe zum Beispiel, ich sage keinen Namen, aber es gibt eine Gemeinschaft, die regelmäßig Reliquien erbittet von der Erzdiözese, weil für sie stellen dann die Reliquie auf und machen Gebetsabende und Diskussionsabende, wo sie sich mit dem Leben dieses Heiligen dann auseinandersetzen. Und praktisch über den Gegenstand, der da ist, praktisch, das ist das äußere Zeichen für das, womit sie sich tiefergehend beschäftigen.
Ein internationaler Ordensmann hat einmal gesagt, Heilige durch Heilige sind wie Kirchenfenster, durch die Gottes Licht scheint.
Das finde ich schön.
Ja. Ein schöner Vergleich.
Vergleich, weil das Vorbild der Heiligen uns zeigt, wie man den Weg des Glaubens gut gehen kann. Und die Heiligen sind nicht die Superhelden, sage ich immer, sondern das waren ganz normale Menschen, die in je ihrer eigenen Weise den Glauben gelebt haben und so zum Vorbild geworden sind und sicher auch Schattenseiten haben. Ja. Es gibt ein nettes Gebet, Nuns Prayer heißt es im Englischen, wird der Teresa von Avila zugeschrieben, aber weiß man nicht, ob das passt nicht ganz zusammen. Da heißt es, diese Nonne betet, ich möchte keine Heilige sein, mit manchen von ihnen liebt es sich so schwer. Aber ein Griesgram ist das Krönungswerk des Teufels. Also mit den Heiligen gab es sicher auch manchmal Konflikte oder war nicht ganz leicht, mit ihnen auszukommen. Und trotzdem haben sie in der je ihren Weise den Glauben vorbildlich gelebt und sind daher für uns auch Glaubenszeugen.
Der heilige Philipp Neri, der ja bekannt ist für seinen großartigen Humor, der wurde dann immer befragt, ob diese Person, die im Ruf der Heiligkeit gestanden hatte, so, ob das echt ist. Und dann ging er zu seiner frommen Ordensfrau und hat sie gesagt, ob sie ihm die Schuhe putzen würde. Und da hat sie gesagt, das ist doch unter ihrer Würde. Und dann hat er gesagt, die ist wohl keine Heilige.
Ja, es gibt unterschiedliche Zugänge hier. Johannes der 23., den ich persönlich sehr verehre, weil ich glaube, dass er, ich habe ihn persönlich nicht gekannt, war vor meiner Zeit, aber weil er so eine liebenswürdige Art hat, der soll gesagt haben, ich bin zwar jetzt unfehlbar, aber ich habe nicht vor, davon Gebrauch zu machen, wie er Papst geworden ist. Also ja, Humor ist, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft des Glaubens. Ja, weil nur wer über den Dingen steht, kann auch darüber lachen und manchmal auch über sich selber lachen.
Und wir machen jetzt einen Word-Rap.
Einen Word-Rap, gut. Sie erklären mir noch, was das ist.
Sie bekommen zwei Begriffe und entscheiden sich für einen.
Okay. Wer mir näher liegt.
Genau, was Ihnen lieber ist.
Ja.
Das ist schnell nachgedacht.
Ja.
Schnell nachgedacht.
Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Ja. Mensch, ärgere dich nicht oder Mikado?
Mensch, ärgere dich nicht.
Mein Lieblingsmonat?
April.
Weil da haben Sie Geburtstag.
Nein, ich habe im Dezember Geburtstag, aber die Tage werden schon deutlich länger und es ist einfach Frühling und ich mag den Frühling als Jahreszeit am liebsten.
Meine Lieblingsfarbe?
Rot.
Mein Spitzname?
Burli.
Diese App verwende ich täglich.
Muss ich zu meiner Schande gestehen, WhatsApp verwende ich am meisten. Eigentlich sollte es irgendeine Bibel sein, die man täglich liest, auch am Handy, aber leider WhatsApp.
Aber Sie haben auch Apps, die den Glauben mit Glaubensinhalten.
Ja, natürlich. Ich habe die Stundenbuch-App. Also es ist schon, aber das verwendet man halt, wenn man das Stundengebet betet am Abend und in der Früh und am Abend. Und WhatsApp schaue ich leider schon öfters nach.
Darüber habe ich mich zuletzt gefreut.
Das ist eine gute Frage. Es gibt viele Dinge, die mich im Alltag erfreuen. die ich jetzt so nicht... Oh ja, etwas, was mich jeden Tag freut, dass ich gesund und zufrieden aufwache.
Das mache ich gerne am Sonntag.
Ausspannen, wenn ich nicht arbeiten muss.
Mit dieser Gestalt aus der Bibel will ich gerne einen Tag verbringen.
Ich möchte am liebsten eigentlich mit dem Apostel Paulus einen Tag verbringen.
Warum?
Weil ich seine Briefe sehr schätze, weil er ein Konvertit ist und also eine wechselvolle Lebensgeschichte hatte. Auf der einen Seite theologisch gebildet war, hochgebildet war, wir sehen das in seinen Briefen, auf der anderen Seite aber bei den Menschen war, also würde mich, und manchmal ist auch heißt, dass er nicht sehr, manchmal auch ein bisschen christgrämig sein konnte oder so, also würde mich interessieren.
Darum will ich Gott bitten.
Da gibt es so viele Sachen, worum ich Gott in der aktuellen Situation oder wenn sie mich so spontan waren, würde ich ihn einfach um Frieden bitten.
Eine letzte Rubrik in der Sonntagsjause ist das Geheimnis unseres Gastes. Nachdem ich jeden Gast frage oder worum ich jeden Gast bitte, mir ein Geheimnis zu verraten. Sie haben jetzt eine kurze Denkpause, weil wir haben dann immer eine Eigenwerbung.
Werbung.
Melodie Gottes lautet der Titel unseres Sondermagazins zur Bischofsweihe von Josef Grünwiedel. Erfahren Sie mehr über den Wiener Erzbischof, seine Weinviertler Heimat und seine Liebe zur Musik. Es hat der Redaktion viel Freude bereitet, dieses Heft zu gestalten. Bestellen Sie die 64 Seiten starke Ausgabe kostenfrei, solange der Vorrat reicht, per E-Mail an abo@dersonntag.at. Herr Diakon Wolfgang Moser, wir haben über vieles gesprochen. Sie haben mir vieles verraten und die Frage ist, welches Geheimnis Sie uns noch verraten wollen.
Es geht um den Tod meines Vaters, den ich sehr intensiv miterlebt habe. Ganz viele, ich sage immer, kleine Wunder oder Geheimnisse, die mir auch im Glauben weitergeholfen haben, weil es war wahrscheinlich einer der traurigsten Momente in meinem Leben und gleichzeitig einer der schönsten Momente im Leben zu sehen, wie friedlich mein Vater trotz Krebskrankheit letztendlich hinübergegangen ist. Ich durfte dabei sein, durfte ihm bis zuletzt die Hand halten und habe seinen letzten Atemzug miterleben dürfen. Und das hat mir so viel Zuversicht und Kraft auch im Glauben gegeben und auch ein Stück weit Angst vor dem Tod genommen, einfach das Erleben. Aber vielleicht ist genau das, es ist ein Geheimnis, das man nicht aussprechen kann, nicht beschreiben kann, weil es zum Glauben gehört. Also würde ich das praktisch als mein Geheimnis bezeichnen.
Ja. Das ist ja fast schon philosophisch.
Weiß ich nicht. Es ist nur schon. Total also, menschlich. Ja.
Sie sagen menschlich, aber es ist auch ein philosophischer Gedanke dabei. Ganz zum Schluss, was wünschen Sie denn dem neuen Erzbischof?
Dass er Freude an seinem Job hat, an seiner Arbeit hat. Ich erlebe ihn als zutiefst menschenfreundlichen und auch fröhlichen Menschen. Und ich wünsche ihm, dass er diese beiden Eigenschaften der Menschenfreundlichkeit und der Fröhlichkeit beibehalten kann.
Wolfgang Moser, vielen Dank für Ihre Einblicke in Amt als Zeremoniär, in das erzbischöfliche Sekretariat, in die Welt der Reliquien, wo sicher nicht jeder sattelfest ist. Und ja, dass Sie sich die Zeit genommen haben und den Namenstagskuchen oder Geburtstagskuchen mit mir geteilt haben. Wir können jetzt noch aushandeln, wie viel die Redaktion bekommt oder ob vielleicht doch jemand vom Team hier eine Scheibe möchte.
Nein, ich gebe es wirklich gerne dem Redaktionsteam weiter, weil ich habe Namenstag und Geburtstag nicht so weit auseinander und einen gebe ich immer dem Team und einen nehme ich mit nach Hause. Und das ist ein Stück, das schon eingefroren war und trotzdem noch immer so gut
saftig.
Ist, saftig geblieben ist und das gebe ich gerne weiter.
Und wir bitten jetzt die Schwestern noch ums Rezept.
Das können wir sie gerne fragen. Ja,
ja, vielen Dank.
Danke für die Einladung und alles, alles Gute auch für Ihren Job der Glaubensvermittlung über sowohl eine Zeitung, den Sonntag, als auch über diesen Podcast.
Ja, und wir sehen einander spätestens am 24. bei der Bischofsweihe.
Dankeschön.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.